Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt, heute mit dem Thema Wettbewerbsverbot und Karenzentschädigung. Was ist im Rahmen eines nachverträglichen Wettbewerbsverbots bei einer Kündigung zu beachten und wie berechnet sich die dann meist fällige Karenzentschädigung? Anhand eines aktuellen Urteils des BAG vom 25. August dieses Jahres sprechen wir über die Fallstricke und möglichen Alternativen für Arbeitgeber. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung des BAG zugrunde?
Der Sachverhalt war ein etwas spezieller Sachverhalt, aber man kann trotzdem, und deswegen haben wir die Entscheidung ja auch, glaube ich, heute hier ausgewählt, gut die allgemeinen Kriterien und die allgemeinen Leitplanken für die nachvertraglichen Wettbewerbsverbote beleuchten. Es ging also hier um ein Arbeitsverhältnis, man muss ganz offen sagen, im gehobenen Bereich, auch was die Vergütung anbelangte. Und das war ein Arbeitnehmer in gehobener, herausgehobener Position, der Teil eines Aktienoptionsprogramms war, eines amerikanischen Konzerns. Seine Gesellschaft, seine Arbeitgeberin, seine Anstellungsgesellschaft war Teil dieses Konzerns und er bekam dann von der Konzernmutter über seine Zugehörigkeit zum Konzern die Möglichkeit, und er nahm das auch wahr, an solchem Aktienoptionsprogramm teilzunehmen. Und dann hatte er auch ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot unterschrieben. Das ist übrigens ganz häufig der Fall in diesen Konstellationen, wenn das amerikanisch geprägte Stock-Option-Aktienoptionsprogramme sind, dann werden solche Verbote gefordert, nachvertragliche Wettbewerbsverbote. Und als er dann ausschied und eine Karenzentschädigung ja beanspruchen konnte, sagte er, naja halt, die habt ihr falsch berechnet. Ihr hättet nämlich in die Karenzentschädigung einbeziehen müssen, auch die Werte oder den finanziellen Gegenwert, um es ein bisschen untechnisch zu sagen, der Aktienoptionen. Und damit hat er in allen drei Instanzen inklusive des BAG verloren. Das BAG sagt, nein, das ist nicht da reinzubeziehen, das ist kein Teil deiner Karenzentschädigung, weil es nicht direkt zu deinem Arbeitsverhältnis gehört.
Wie hat nun das BAG seine Entscheidung begründet und steht das Ganze im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung?
Ich denke, das steht damit in Einklang und es ist auch, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht hier auch nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie mit solchen Konstellationen zu tun haben. Das Unternehmen hier hatte sehr gute Arbeit geleistet in der vertraglichen Gestaltung des Wettbewerbsverbots. Da gab es nämlich keinen, oder in der arbeitsvertraglichen Gestaltung, da gab es nämlich keinen direkten Bezug zu der amerikanischen Muttergesellschaft, sodass das BAG zu Recht sagen konnte, das hat erstmal so mit deinem Arbeitsverhältnis nichts zu tun, obwohl das Wettbewerbsverbot sich auf den ganzen Konzern bezog. Das spielte aber hier keine Rolle nach Ansicht des BAG. Das heißt, hier hat man sehr, sehr gut den Vertrag gestaltet, so gestaltet, dass er erstmal nur den Bezug hat zu der Anstellungsgesellschaft, zu der deutschen Gesellschaft. Hätte man das anders gemacht, wäre eventuell das Wettbewerbsverbot wäre das Vertragsbestandteil in dem Sinne auch gewesen, dass es bei der Karenzentschädigung hätte berücksichtigt werden müssen. Also hier sagt das BAG ganz klar und auch in ständiger Rechtsprechung, du musst nur das als Karenzentschädigung nehmen, Arbeitgeberin, was tatsächlich auch Vertragsbestandteil mit dem Anstellungsunternehmen war.
Nachdem wir jetzt plakativ dieses Beispiel einmal durchgesprochen haben, würde ich gerne einen Schritt zurücktreten und einmal genau erläutern, was genau ist eigentlich ein Wettbewerbsverbot zunächst einmal während des Arbeitsverhältnisses, wozu gibt es das und existiert hierzu möglicherweise eine gesetzliche Regelung?
Das Wettbewerbsverbot während des Arbeitsverhältnisses ist eine Selbstverständlichkeit und die Rechtsprechung sagt das ja auch schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten und sagt, das ist doch ganz klar, dass Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen zum Wettbewerbsverbot während des Arbeitsverhältnisses verpflichtet sind. Das heißt, man kann nicht sagen, ich arbeite für das Unternehmen X und in meiner sogenannten Freizeit arbeite ich auch für das Konkurrenzunternehmen Y. Das versteht sich von selbst. Die Rechtsprechung macht das in den Nebenpflichten fest. Paragraph 241 BGB ist das ja auch geregelt. Da gibt es also in dem Sinne dann gar keine gesetzliche Regelung. In vielen Arbeitsverträgen findet es sich übrigens trotzdem. Da wird gesagt, dass das Wettbewerbsverbot gilt während des Arbeitsverhältnisses. Aber wie gesagt, selbst wenn es da nicht drin stünde in den Arbeitsverträgen, gelte es trotzdem. Die Rechtsprechung sagt es und es ist im Grunde genommen ja auch eine Selbstverständlichkeit.
Ganz genau. Und dieses Verbot endet ja mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Wie ist das nachvertragliche Wettbewerbsverbot nun geregelt und welche Vorschriften sind hier zu beachten?
Ich muss selber sagen, ich bin überhaupt gar kein großer Freund von nachvertraglichen Wettbewerbsverboten. Ich finde, die sind ein juristisches Minenfeld. Ich habe schon so viele nachvertragliche Wettbewerbsverbote gesehen, die dann entweder fürs Unternehmen sinnlos waren, finanziell sinnlos waren oder nicht durchsetzbar. Deswegen rate ich auch immer von nachvertraglichen Wettbewerbsverboten übrigens ab. Manchmal kann man sie nicht vermeiden. Ich finde, wenn man die Wahl hat, sollte man sich das zumindest sehr gut überlegen. Geregelt sind sie in den Paragraphen 74 bis 75 klein 11 HGB, Handelsgesetzbuch. Jetzt fragen sich unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht, was Handelsgesetzbuch? Wir machen doch hier Arbeitsrecht. Ja, richtig. Es gibt auch einen Paragraphen 110 Gewerbeordnung, der sagt, dass diese Regelungen des Handelsgesetzbuchs für das nachvertragliche Wettbewerbsverbot auch im Arbeitsverhältnis gelten. Hatte die Rechtsprechung übrigens vorher auch schon immer gesagt. Und da gibt es ein sehr strenges Regime, was da festgesetzt wird im Gesetz, nämlich eine Höchstdauer und solche Dinge, auch die Karenzentschädigung wird festgesetzt, also 50% der vorherigen vertragsgemäßen Vergütung. Das war ja auch ein Fall hier beim BAG, da spielte das ja ein bisschen darum. Und das sind die Regeln, die aufgestellt werden und die sind eben streng und da werden viele Fehler gemacht und deswegen sind viele Wettbewerbsverbote entweder unverbindlich oder manchmal sogar nichtig.
Sie wollen auch in den sozialen Netzwerken nicht auf die Auer verzichten? Dann folgen Sie uns auf LinkedIn, um keine News mehr zu verpassen. Den Link finden Sie in der Folgebeschreibung.
Trotz Ihrer Kritik würde ich trotzdem gern einmal konkret werden. Welchen Inhalt darf denn ein nachverträgliches Wettbewerbsverbot eigentlich haben?
Das wird immer gemessen an der Formulierung im Gesetz. Da steht nämlich drin, der Schutz der berechtigten geschäftlichen Interessen des Prinzipals. Bitte nicht abschrecken lassen von dieser altertümlichen Formulierung Prinzipal. Da muss man sich einfach denken, damit ist die Arbeitgeberin gemeint. Da geht es also um die berechtigten geschäftlichen Interessen. Die dürfen geschützt werden durch ein solches nachvertragliches Wettbewerbsverbot. Das darf bis zu 2 Jahre geschehen und es ist zwingend, eine Karenzentschädigung zu zahlen. Das ist übrigens in anderen Ländern anders und wenn wir amerikanische Mandanten beraten, dann fallen die manchmal vom Stuhl, wenn wir denen sagen, ihr müsst auch noch eine Karenzentschädigung zahlen. Bei uns ist es aber so, also jedes nachvertragliche Wettbewerbsverbot ohne Karenzentschädigung ist unwirksam und dann muss man sich eben immer fragen, was sind die berechtigten geschäftlichen Interessen? Das spielt dann häufig eine Rolle, wie ist das geografisch, nicht? Ist das zum Beispiel ein Wettbewerbsverbot, was sich nur auf Deutschland bezieht oder auf die Europäische Union bezieht oder vielleicht sogar weltweit. Das hängt aber von dem Geschäft ab. Und dann natürlich ganz klar, welche Tätigkeiten sind denn verboten? Was ist denn überhaupt die Wettbewerbstätigkeit, die da verboten werden soll? Und das subsumiert die Rechtsprechung alles in diese sehr ausfüllungsbedürftigen Worte, berechtigte geschäftliche Interessen. Gibt es eine ganz ausgefeilte Rechtsprechung dazu.
Und neben diesen inhaltlichen Schwierigkeiten, gibt es da möglicherweise noch besondere Herausforderungen bei der Formulierung selbst?
Bei der Formulierung selbst gibt es besondere Herausforderungen, wenn man sich eben darüber unterhalten will, was konkret ist erfasst. Vor allen Dingen ist es nicht mehr so sehr das Geografische, aber die Wettbewerbshandlung an solches, also welche Industrien sollen da erfasst sein? Da hat man es insbesondere dann schwer, wenn man es nicht so sehr mit Spezialisten zu tun hat, denen der Wettbewerb verboten werden soll. Warum? Weil die Spezialisten, das ist an sich ja klar, was deren Wettbewerb sein könnte. Aber was ist denn zum Beispiel mit den Leuten, die eine sehr generelle Managementtätigkeit hatten und denen man jetzt auch den Wettbewerb verbieten will? Natürlich möglichst umfangreich, weil wenn man es ja nicht umfangreich formuliert, ist es nicht erfasst. Aber eben auch nicht zu weit, weil wenn man es zu weit fasst, dann sind es nicht mehr die berechtigten geschäftlichen Interessen. Und dann übrigens auch ein Punkt, den man sich immer wieder vor Augen führen muss, gerade heute. Das Wettbewerbsverbot muss schriftlich abgeschlossen werden. Schriftlich meint hier das berühmte über die papierkratzende Feder. Das heißt also kein DocuSign, kein PDF, keine E-Mail. Das darf man alles nicht machen. Dann ist das Wettbewerbsverbot nämlich nichtig. Also das sind so die Herausforderungen, die sich immer wieder damit verknüpfen.
Und es klang jetzt ja schon mehrfach an, die Bedeutung der Karenzentschädigung. Ich würde es jetzt gerne nochmal im Detail und quasi en bloc machen. Was hat es mit dieser Karenzentschädigung auf sich?
Die Karenzentschädigung ist auch festgelegt in den Paragraphen 74 folgende HGB als zwingend und ist eine Kompensation von der Logik, die dahinter steht, aus meiner Sicht auch völlig nachvollziehbar. Eine Kompensation dafür, dass derjenige oder diejenige die Wettbewerb ja unterlassen müssen, also den Wettbewerb ja verboten wird, die müssen ja eine finanzielle Kompensation dafür bekommen, dass sie ihre Arbeitskraft in diesem Zeitraum bis zu 2 Jahren nicht verwerten dürfen. Das ist das gesetzliche Konzept dahinter und ich finde, es ist auch irgendwo einleuchtend, dass man sagt, naja, wenn man die Leute nun untechnisch gesprochen sperrt, vom Arbeitsmarkt fernhält, das ist der Sinn des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots, dann sollen die auch dafür eine Kompensation erhalten. Das müssen die also nicht umsonst tun und das ist die Regelung der Karenzentschädigung.
Also haben wir hier quasi es zu tun mit einem nicht schrankenlos gewährten Grundrecht, nämlich das ist ja letztlich der Eingriff in die Berufsfreiheit, ne?
Ja, absolut. Der Eingriff in die Berufsfreiheit und da sagt die Rechtsprechung, da muss es eine entsprechende Kompensation für geben. Und die hat sich da aus meiner Sicht auch sehr nachvollziehbar manifestiert in den Regelungen des HGB dazu.
Dann lassen Sie uns mal ein kleines Beispiel aufmachen. Wie wird die Karenzentschädigung berechnet?
Ja, auch in der Praxis immer wieder ein Streitpunkt. Das fängt wie häufig mit den einfachen Dingen an. Die sind danach noch nicht streitig. Das Gesetz sagt ja, es muss 50% der zuletzt bezogenen vertragsgemäßen Vergütung sein. Und dann muss natürlich dann auch sofort klar sein und gut geführten Arbeits- bzw. Personalabteilungen ist es auch sofort klar. Das ist nicht nur das Geld, der Grundlohn oder die Grundvergütung. Das sind zum Beispiel auch variable Vergütungsbestandteile. Typischerweise ja bei Menschen, die ein Wettbewerbsverbot nachvertraglich bekommen, die haben ganz typischerweise auch variable Vergütungsbestandteile. Die müssen also einbezogen werden. Aber auch solche Dinge wie zum Beispiel ein Dienstwagen oder sonstige Geldwerte, Vorteile, untechnisch gesprochen. Oder eben auch sowas, was wir heute hatten in dem BAG-Fall, wenn es anders gestaltet gewesen wäre, wie Aktienoptionen. Das ist also sehr weit, die vertragsgemäße Vergütung ist sehr weit gefasst und alles muss einbezogen werden.
Und Ihre Kritik war ja schon deutlich rauszuhören und das wird jetzt natürlich sehr spannend für uns und wir sind doch schon ganz neugierig. Welche Alternativen zum nahvertraglichen Wettbewerbsverbot gibt es?
Es gibt, man kann jetzt sagen, gut, es gibt vielleicht keine so weitreichenden Alternativen, weil wenn ein Wettbewerbsverbot ja funktioniert und wenn man auch den Richtigen erwischt oder die Richtige erwischt mit dem Wettbewerbsverbot, die also die Karenzentschädigung auch wert sind, die man dann hinterher zahlt, dann ist das Wettbewerbsverbot sicherlich eine feine Sache. Das Problem, was ich sehe, ist es, dass in vielen Fällen eben nicht so ist. Was man tun kann, ist zum Beispiel Kündigungsfristen verlängern. Oder man kann eben auch sein Business so aufstellen, dass es in dem Sinne gar nicht so wichtig ist, ob die Leute zur Konkurrenz wechseln. Das ist ja auch immer eine Frage, wie werden Leute gemanagt, wie werden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse geheim gehalten. Also nicht jeder, der erfolgreich in der Führungsposition tätig ist und zur Konkurrenz wechselt, ist ja dann sozusagen der Feind. Und man muss die mit Wettbewerbsverboten vom Markt fernhalten, sondern im Gegenteil, ganz häufig stellt sich ja heraus, dass die Leute gar nicht so viel Schaden anrichten können. Aber eine aus meiner Sicht sehr, sehr naheliegende Alternative ist ja die Verlängerung von Kündigungsfristen, mit denen man dann ja auch ähnliche Ergebnisse erzielen kann. Das sind nicht vielleicht dann die 2 Jahre, die man immer nehmen muss. Aber wenn man zum Beispiel eine Kündigungsfrist hat von 6 Monaten zum Jahresende oder zum Halbjahresende, das ist ja schon eine ganze Menge. Und da ist meiner Erfahrung nach schon sehr viel von dem abgedeckt, was sonst unter die Wettbewerbsverbote, die Nachvertrag Gesellschaftlichen gefasst wird.
Also sollte man diesem Automatismus nicht zwingend immer folgen und auf den Einzelfall schauen. Vielen herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.